Liebe Freunde, liebe Geschwister, ich würde euch gerne einladen, etwas nach vorne zu kommen, weil die Tafel ist ein bisschen etwas klein, zu klein geraten. Und wir werden sicherlich Schwierigkeiten haben beim Sehen, wenn ich etwas schreibe. Deswegen, wenn ihr etwas weiter nach vorne kommen könnt, es wäre besser. Gut, wir hatten uns mit manche Themen auseinandergesetzt während dieser Woche. Wir haben untersucht, warum die Menschheit leidet. Und wir kamen zu der Überzeugung, nachdem wir in der Bibel gelesen haben, und nicht nur von der Bibel her, sondern es gehört zu unseren Erfahrungswerten, dass die Menschheit leidet wegen drei Grundproblemen, die wir haben. Alle Menschen sterben einmal, und mit dem Sterben ist Krankheit, Schmerz, alles assoziiert. Alle Menschen merken, dass nicht immer ins Schwarze treffen, das heißt immer alles richtig tun. Wir irren manchmal. Wir haben einen berühmten Satz, der sagt, Irren ist menschlich. Irren ist menschlich. Dieser Begriff nennt die Bibel Sünde. Alle Menschen sind ursprünglich Sünder. Es gehört zu unserem Menschsein. Und es gibt die dritte Aussage, die wir auch gemacht haben. Alle Menschen haben das Bewusstsein, dass wir am Ende unserer Möglichkeiten gekommen sind. Wenn wir die Zeitungen, ich habe heute der Frankfurter Allgemeine gelesen, und die Hoffnungen der Wirtschaft schauen, das Problem der Welt, die Ressourcen, nicht wahr? Kupfer, alles scheint ins Wanken geraten zu sein. Und ich las manche Berichte der Wirtschaftsfachleute. Und die Frankfurter Allgemeine sagte in einem Kommentar, eigentlich die Wirtschaft weiß nicht, wie, oder die Wirtschaftsleute wissen nicht, wie es demnächst ausschauen sollte. Man weiß nicht, welchen Ratschlag man den Leuten geben soll. Sollen sie ihre Aktien verkaufen? Oder sollen sie kaufen? Zum ersten Mal lese ich in einer Zeitung, wo die Wirtschaftsfachleute völlig ratlos sind. Ist eine Krise solchen Ausmaßes, dass wir noch nie vorher so etwas gehabt haben. Es ist keine Rezession wie 1929, als die große Weltwirtschaftskrise war. Aber in manchen Ländern, es beginnt sich an, eine gewisse Enttäuschung breit zu machen. Und diese Enttäuschung könnte eine Rezession verursachen, dessen Folgen niemand weiß, wo sie hinlanden. Und in Bezug auf die Zukunft der Wirtschaft, die Prognosen scheinen nicht sehr rosig zu sein. Die Wirtschaftskraft in Amerika, auch wenn der Dollarkurs sich etwas gebessert hat, scheint zu fallen. Man sagt in Amerika schon offen, wir begehen uns in eine Rezession. Und das ist selbstverständlich, hat Auswirkungen weltweit. China kann nicht so gut verkaufen, wie zuvor verkauft hat. Und die deutsche Industrie, die sich doch gefreut hat, viel verkaufen zu können in einer Wirtschaftszeit und wo man dachte, endlich ist man aus der Krise raus, die Prognosen für Europa scheinen nicht so rosig zu sein. In Spanien wird die Wirtschaft nur 0,4% wachsen und obwohl die Prognosen für Deutschland ziemlich stabil bleiben, 1,8%, für Europa sind gesunken von 1,8% auf 1,4%. Und das bedeutet, es wird wenig Wirtschaftskraft in Europa geben, um die Konjunktur zu beleben. Mit anderen Worten, wo sind wir gelandet? Erdöl. Man dachte, Erdöl wäre unter den 1 Dollar gekommen. Das war, alle Autofahrer haben wir uns gefreut. Endlich etwas billigere Benzin und Diesel. Aber die erdölexportierenden Länder wollen nicht, dass wir so billig fahren. Und sie haben wieder Preisabsprachen getroffen, beziehungsweise die Liquidität des Marktes verringert, indem sie eine halbe Million Tonnen Rohöl weniger produzieren wollen. Und die Folge dessen weiß man noch nicht abzuschätzen. Auf jeden Fall, diese hoffnungsvolle Jahre von Clinton kommen anscheinend nicht wieder zurück. Nicht wahr? Und man geht in eine neue Wahl ohne große Hoffnung, dass die Sache anders sein kann in Amerika. Das Problem ist nicht nur politisch und wirtschaftlich bestimmt. Wir hatten schon gesagt gestern, dass wir als Menschen leiden, weil wir merken, dass am Ende einen Weg gekommen sind, wo die Industriegesellschaft maßgeblich beteiligt war. Die ganze Industriegesellschaft hängt von Erdöl ab. Und Erdöl, gemäß einem Artikel von wenigen Tagen, nicht mal Saudi-Arabien weiß, wie die Ölreserven sind. Und man versucht überall Erdöl zu finden. In der Küste von Kalifornien soll Erdöl geben. Aber man muss sehr tiefe Bohrungen machen, bis 7000 Meter. Wenn der Erdölpreis fällt, kann man wenig herausholen. Und wenn unsere ganze Industrie von Erdöl abhängt und wir mehr Erdöl produzieren, unser Problem ist die Atmosphäre. Wir haben dann keine brauchbare Luft und die Erderwärmung. Alle diese Probleme zeigen uns, dass wir uns in eine gewisse Sackgasse befinden. Und die Bibel nennt diese Sackgasse, in dem die Menschheit sich immer befunden hat. Nur wir haben versucht zu überleben und die nächste Generation die Aufgabe übergeben, nicht wahr? Diese Sackgasse nennt es die Bibel Verdammnis. Wir sind verurteilt, verdammt, nicht unsere eigenen Probleme lösen zu können. Das Problem des Todes können wir nicht lösen. Das ist eindeutig so. Das Problem der Sünde. Wir haben schon untersucht, dass alle Experimente, die wir als Menschen gemacht haben, um die Menschheit zu erziehen, seit der Aufklärung bis heute, eigentlich gescheitert sind. Die Hoffnung von Pestalozzi, der bekannten Schweizer Pädagoge, dass durch Erziehung möglich wäre, die Gesellschaft einem besseren Ziel zu geben, sind gescheitert. Die These von Rousseau, der meinte, dass der Mensch von Natur aus unschuldig und gut geboren ist und dass die Gesellschaft ihn verderbt, hat sich als falsch erwiesen. Weil wie kann eine falsche Gesellschaft existieren, wenn alle einmal gut geboren sind? Irgendwie die Prämisse, was Rousseau vorgestellt hat, lässt sich nicht nachweisen, entspricht nicht den Kriterien der Logik. Und trotzdem, die Menschen der Aufklärung waren verblendet durch die Theorien von Rousseau. Und jetzt, nachdem wir zwei schreckliche Diktaturen erlebt haben, die Diktaturen des Kommunismus und des Nationalsozialismus, wissen wir es besser. Der Mensch lässt sich nicht durch koerzitive Maßnahmen erziehen. Ne? Man dachte, wenn der Staat über alles kontrolliert, dann wird die Gesellschaft gut sein. Der Staat ist eine Art Architekt, der alles unter Kontrolle halten kann. Wenn die Sowjetunion auseinandergefallen ist, was geblieben ist, ist die russische Mafia. Und die ganze Gesellschaft ist von innen her gefallen, ließ sich nicht mehr halten. Die Idee also, eine ideale Gesellschaft zu bilden, wo alle Menschen gleich sind und alle Menschen die gleichen Chancen haben, erwies sich als trügerisch. Und 90 Millionen Menschen wurden geopfert, um dieses Ziel zu erreichen. Schrecklich. So war es. Und deswegen, man kann etwas gestehen, was wir schon gestern gesagt haben, dass als in den 80er Jahren zuerst die Generation 68, die so wieder in Mode geworden ist, die Generation 68, ich bin damals zum ersten Mal in die Universität Frankfurt gekommen und erlebte ich die Generation 68, dachte, dass der Kommunismus eine Gewaltkur brauchte. So hat es Daniel Cohn-Bendit damals gesagt, der Führer der außerparlamentarischen Opposition. Der Mann, der de Gaulle hat zum Rücktritt gezwungen. Er meinte, dass man musste eine Gewaltkur gegen die Altersschwäche des Kommunismus machen, damit man tatsächlich diese ideale Gesellschaft wieder errichten konnte. Einige Jahre später war der Traum vorbei. Es kam eine neue Generation, die Punks. Und die Punks sagten, no future. Und in Wirklichkeit, das ist, was wir heute erleben. Die Punks sind bürgerlich geworden, sie haben sich die Haare richtig geschnitten jetzt. Man findet sehr selten jemanden, der so durch die Straßen läuft. Aber trotzdem, die Idee der Punks macht sich breit gemacht. Es gibt für uns als Menschen keine Zukunft. Und deswegen die Antwort der Bibel ist eine Hoffnung in eine Welt der Hoffnungslosigkeit. Und wir haben gesagt, nicht wahr? Wir haben gesagt, und das wollen wir wieder uns zurückerinnern in Römerbrief Kapitel 8, Römerbrief Kapitel 8. Vers 1 und 2, dass nur die Bibel eine Antwort hat auf die Probleme unserer Zeit. Und selbstverständlich, das haben wir vorher verglichen mit den Aussagen von anderen Religionen, von den heiligen Büchern anderen Religionen. Und wir hatten festgestellt, dass es eigentlich in den anderen Religionen in Bezug auf der Ursprung der menschlichen Probleme keine Antwort gibt. Und es gibt auch keine Antwort in Bezug auf die Lösung der Probleme, in denen wir uns befinden. Das heißt, wenn ich im Koran versuche zu lesen, warum leidet die Menschheit, gibt keine Antwort. So ist das Leben, so hat es Allah gewollt. Und wie wird die Zukunft ausschauen? Auch keine Antwort. Wenn ich bei Buddha lese, Buddha hat eine Philosophie, die versucht mir zu trösten mit der jetzigen Wirklichkeit, in der ich lebe. Ich muss nur über die jetzige Wirklichkeit lachen. Und deswegen ist der lachende Buddha überall da. Man muss stoisch die Gegenwart betrachten und sich keine Sorgen machen, weil schließlich so ist das Leben. Deswegen der Buddhismus ist eigentlich Atheismus. Der Buddhismus enthält keine Religion, die eine gewisse Zielsetzung hätte. Nur Lebensweisheiten, um dieses Leben bestehen zu können. Wir denken, die buddhistischen Mönche, die sind doch religiös gesinnt. In Wirklichkeit, sie gehen in ein Kloster, um zu meditieren, dass das Leben gar keinen Sinn hat. Und dass sie einmal sterben würden. Und dass die einzige Möglichkeit, dem Nirvana zu kommen, ist so ähnlich wie Buddha zu sein. Weil auch im Buddhismus gibt es eine Art Himmel. Muss nicht unbedingt ein Himmel konkret sein, sondern man wird nichts. Und damit habe ich Friede über das, was ich gelebt habe. Ich werde zu meinen Vorfahrenden zusammenkommen, aber zu nichts. Nach dem Leben gibt es nicht mehr. Und im Hinduismus, ich bin gezwungen, wieder geboren zu werden. Und nochmal alles zu erleiden, was ich erlitten habe, nur vielleicht noch schlimmer oder vielleicht noch besser, je nachdem. Aber in Wirklichkeit gibt es kein Ziel für mich und für mein Leben. Und deswegen ist interessant, was in der Bibel steht. Im Römerbrief Kapitel 8 steht so, Vers 1 und 2, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, die Bibel lehrt uns, dass die Sünde in die Welt gekommen ist durch die Übertretung Adams. Das hatten wir schon am ersten Tag gut belegt und gemacht. Dass der Tod gekommen ist durch die Übertretung Adams und dass dieses Verdammungsurteil ist auch durch die Übertretung Adams gekommen und ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und deswegen, wir irren alle, wir sündigen alle. Und die Bibel gibt uns auch die Antwort, dass die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist durch die Tat Jesus Christus. Die Tat Gottes. Nur Gott kann unserem Leben einen Sinn geben. Ich sprach heute Nachmittag mit einem jungen Mädchen, der selbstverständlich, wie in unserer heutigen Zeit, immer konfrontiert wird mit manchen Ideen der Wissenschaft, die unsere Lehrer uns beibringen. Und eine der Probleme, die wir miteinander sprachen, ist das Problem Ursprung des Lebens. Kann eigentlich der Mensch von einem Schöpfer kommen? Brauchte der Mensch einen Schöpfer? Im Jahr 1957 hat der Stern diese Frage in einer ersten Seite veröffentlicht. Und der Stern meinte, dass in diesem wissenschaftlichen Kongress man wäre zu der Überzeugung gekommen, dass wenn der Möglichkeit der Entstehung des Lebens geringer wäre als eine Möglichkeit in 10 hoch 80, man musste an einen Schöpfer glauben. Das war die theoretische Möglichkeit dieses Kongresses. Man hat sich gefragt, es ist überhaupt von der Stochastik her, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, möglich zu errechnen, ob die Welt einen Schöpfer braucht oder nicht. Weil selbstverständlich, manche Dinge können rein zufällig entstehen. Die Leute hier in der Bundesrepublik glauben mehr an Lottoglück als an Gott. Weil wenn wir sehen, die Anzahl von Leuten, die antippen, die versuchen, Sex richtig zu haben, scheint es, dass die Anzahl der Gläubigen an Lotto größer ist als Gott. Und trotz allem, die Möglichkeit, dass wir Sex richtig haben, ist ziemlich gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier in Norddeutschland, in der Norddeutsch-Klassenlotterie, sechs Richtige hat, ist eine Wahrscheinlichkeit in 22.700.000 Millionen ungefähr. Also ziemlich gering. Und trotz allem, die Leute glauben, dass sie Glück haben werden. Aber das Problem ist anders. Welche Möglichkeit besteht, dass alles von alleine entstanden ist? Und ich möchte ein sehr einfaches Beispiel nehmen. Und Sie würden mir sagen, ob das möglich ist. Sie sehen, ich habe hier eine Brille. Diese Brille besteht aus 13 Teilen. Nur 13. Würden Sie mir glauben, wenn ich behaupte, dass diese Brille von allein entstanden ist? Glauben Sie, dass diese Brille von allein entstanden ist? Ein Abfallprodukt des Zufalls. Nur 13 Teile. Das ist beweglich. Aber nur einmal, wenn ich versuche, in der Mitte zu bewegen, da bricht. Ne? Und jetzt überlegen Sie mal. Wir haben 208 Knochen. Einige Tausende von Muskeln. Viele Tausende Kilometer an Gefäße, die genau konstruiert sind, wo das Blut durchfließen kann. Und Milliarden Nervenzellen. Und alles ist rein zufällig entstanden. Machen wir die Sache noch einfacher. Nehmen wir eine einzige Zelle. Eine einzige menschliche Zelle. Und wir wissen durch die moderne Biologie, dass eine einzige Zelle in den inneren Teil einen genetischen Code hat. Und diesen genetischen Code nennt man ADN. Und man hat diesen ADN vor wenigen Jahren nicht entziffern können, aber wenigstens entziffern, wie es gebaut ist. Man denkt, dass wenn man die Anzahl der Moleküle und Atome auseinanderbuddeln könnten, die in einem Zelle ist, die wir nur mit Mikroskop sehen können, diese ADN-Moleküle etwa ein Meter lang ist. Das heißt, die Information würde entsprechen ein Meter Information. Aber in diese Informationskette, das ist zuerst ein Polymer. Ist eine einzige Moleküle, die verbunden ist, vom A bis Z, eine einzige Moleküle, die aus mehreren Molekülebestandteilen besteht. Diese verbundene Moleküle, Polymer, die aus mehreren Molekülen besteht, muss in eine bestimmte Ordnung gegliedert sein. Und man schätzt, dass es etwa 2 Milliarden Informationen enthält. Versuchen wir es, dass diese Informationen rein zufällig hineinkommen. Glauben Sie das? Man muss solche ein Glauben bewundern. Ich bin etwas ungläubiger. Ne? Wenn man bedenkt, was Das bedeutet, um welche Möglichkeiten besteht, das wusste man im Jahr 1957, als diese Umfrage vom Stern kam, überhaupt nicht. Man hatte damals noch nicht entdeckt, diese Informationskette. Man wusste es gab, man hatte aber nicht die Werkzeuge gehabt, um das zu beobachten. Heute ist das, die Informationskette ist entschlüsselt und die Speicherung dieser Informationskette, damals, als es entdeckt worden ist, so Ende des 20. Jahrhunderts, man brauchte, um alle diese Informationen zu speichern, 14.000 Computer mit je 40 GB Festplatte. Die Information, eine einzige ADN-Kette, die sogar ein Bestandteil einer Zelle ist. Geht es rein zufällig? Kann man das stochastisch berechnen? Heute weiß man, dass die Möglichkeit übersteigt der Anzahl der Gesamtatome des Universums. Man schätzt die Gesamtatome des Universums in 10 hoch 82. Aber um die Information einzureihen, nicht wahr? Also würden wir mehr als alle Atome des Universums brauchen, um ungefähr eine gewisse Ordnung zu bekommen, wenn wir rein stochastisch mengen. Und bedenken wir, wie viel es gibt, 10 hoch 32 32 bedeutet 32 gefolgt von 32 0. Ne? 10 gefolgt mit 32, von 32 0. Und 10 hoch 80 oder 82 bedeutet 10 gefolgt von 82 0. Ne? Können wir uns diese Sache überhaupt vorstellen? Es ist möglich. Unmöglich. Wir können vielleicht mathematische Rechnungen machen damit, aber vorstellen, unmöglich. Glauben, unmöglich. Wir haben einen zu kleinen Kopf dafür. Also, wir können eine Sache schließen. Die Schöpfung ist ohne Gott nicht denkbar. Aber auch die Auferstehung von den Toten ist ohne Gott nicht denkbar. Und wir wollen jetzt uns ein wenig mit diesem Thema der Auferstehung auseinandersetzen. Wir haben das schon erwähnt, aber wir wollen uns noch ein wenig betonen, weil sehr häufig, es kommt manchmal vor, dass wir denken, dass wir Christen sind, aber nicht an die Auferstehung glauben. Und wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann ist unser Christsein eigentlich ein Fehldenken. Ne? Denken wir, lesen wir 1. Korinther Kapitel 15, Vers 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten? So ist Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus auch nicht auferstanden? So ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist eure Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die im Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also wir merken hier, dass in der Bibel Schöpfungsglauben ist klar, aber Auferstehungsglaube, es steht genau auf der gleichen Grundlage der Schöpfung. Weil ich kann nur glauben, dass der liebe Gott fähig ist, Menschen auferwecken zu lassen, wenn er vormals fähig war, Menschen zu schaffen. Das heißt, wenn ich an die Auferstehung glauben, muss ich an die Schöpfung glauben. Das ist die Voraussetzung dafür. Ich kann nicht glauben, dass alles von allein entstanden ist. Und ich glaube, dass am Ende der liebe Gott mich von den Toten auferwecken wird. Das funktioniert nicht. Und deswegen, wenn die Bibel spricht über die Auferstehung, manchmal ist für uns schwer, das uns vorzustellen. Und ich möchte einen Text aus dem Alten Testament lesen, wo uns ein Bild gezeigt wird, wie das vielleicht geschehen wird. Wir lesen in dem Buch von Ezekiel. Kapitel 37. Und wir werden mit einem Gesicht des Propheten Ezekiel konfrontiert, die uns manchmal zum Nachdenken bringt. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Ich habe heute in der Frankfurter Allgemeine gelesen, dass hier in der Gegend von Köln, Richtung Belgien, Reste von amerikanischen Soldaten suchte, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sein sollten. Es gibt einige Leute, die erzählen noch, wie plötzlich ein Flugzeug abgestürzt ist und selbstverständlich explodiert hat und musste jemand da gewesen sein. Und man hat sich nicht getraut, nach außen zu gehen, weil es war immer eine Schießerei. Und man hat vergessen und danach ist alles, vielleicht Teile weggetragen, Teile wurden verwendet und die Knochen sind irgendwo geblieben. Und man sagt, dass bis jetzt, es gibt eine Gruppe von 50 Amerikanern, die Ausgrabungen machen, bis in der Nähe von Bonn, also ist gar nicht so weit von hier, man hat die Leichen von 8 amerikanischen Soldaten gefunden, nicht die Leichen, ein paar Knochen. Und in Hawaii gibt es ein Zentrum, wo diese Knochen untersucht werden, um festzustellen, zu wem diese Knochen gehörten. Und dass man ist angewiesen auf Leute, die damals junge Leute waren und noch gesehen haben, was damals geschah. Manchmal haben einige gesehen, wo diese Flugzeuge fielen oder wo ein Schlacht war. Und man versucht alles auf diese Basis zu rekonstruieren. Aber das war ein Feld voll von toten Gebeinen. In der Nähe von Osnabrück glaubte man, ein großes Totenfeld entdeckt zu haben. Das waren die Legionen, die Augustus durch Varus geschickt hat, um gegen Arminius zu kämpfen. Das heißt, diese Legionen wurden nicht in Detmold besiegt, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach südlich von Osnabrück. Weil da gibt es ein großes Totenfeld, wo man nicht nur Reste von Schilde und Panzer und andere Sachen findet, sondern viel toten Gebeine von diesen römischen Soldaten, die damals gestorben sind. 9 Legionen. Augustus soll gesagt haben, Varus, Varus, gib mir meine Legionen zurück, die dort gestorben sind. Also, auf jeden Fall ist interessant, hier ist ein großes Totenfeld. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Vers 3. Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrte Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeine. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage du Menschenkind, und sprichst zum Odem. So spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den 4 Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Das ist die symbolische Beschreibung der Auferstehung. Gewaltig, wenn man das liest. Ich versuchte mich immer dieses Bild vorzustellen. Wie plötzlich die Gebeine zusammenrücken und wie wächst Zähnen, Fleisch, Nerven, Gefäße und Haut. Und immer noch sind sie ohne Leben da. Wir haben versucht, als Menschen Leben künstlich herzustellen. Die komplizierten Labors dieser Welt haben versucht, das zu machen. Und man ist zu dem Ergebnis gekommen, Professor Eichler, der Universität Gießen Nobelpreisträger, hat lange gearbeitet und gedacht, dass das möglich wäre, bis man schließlich zu der Überzeugung kam, dass man das nicht gelingt. Man kann wohl manche kurze Ketten von Polymeren herstellen, aber lange Ketten kann man nicht. Und ohne lange Ketten gibt es nicht genügend Informationen, um ein Leib zu bilden. Nicht wahr? Mit anderen Worten, wir wissen von der Polymerchemie, dass es unmöglich ist, in eine Flüssigkeit Polymere herzustellen. Jeder Chemiker wird mir recht geben, wenn ich sage, dass jeder, der versucht, zum Beispiel Perlonstrümpfe zu produzieren, muss eine absolute trockene Atmosphäre haben. Und er muss zuvor sortiert haben, Polymere und Monomere. Und aus der Polymere, das sind so wie mehrfachen Stecker. Nicht wahr? Sagen wir so, Polymere kann man lange Ketten bilden. Aus den Monomeren entstehen nur sehr kurze Ketten. Wenn ich Polymere und Monomere zusammenlasse, entstehen nur kurze Ketten. Weil in der Natur gibt es 9-mal mehr Monomere als Polymere. Das heißt, das Leben aus Zufall ist wissenschaftlich nicht möglich. Auch wenn man versucht hat, diese Polymere herzustellen. Es ist nicht gelungen. Wir können wohl im Bestehen des Lebens eingreifen, aber das Leben muss da sein. Wir können manche Veränderungen verursachen, Bausteine hinzufügen. Das ist alles möglich. Aber die ganze Kette herzustellen, bevor wir fertig sind, ist schon der erste Teil gestorben. Auseinandergefallen. Es geht nicht. Und deswegen, ohne einen Schöpfer gibt es kein Leben. Und ohne jemanden, der mir das Leben wieder schenken kann, gibt es keine Auferstehung. Keine Auferstehung. Und dazu ist Jesus Christus gekommen, um mir das Leben anzubieten. Und das ist das Angebot der Bibel. Der Mensch, der glaubt, wird selig werden. Der glaubt, dass Jesus Christus Macht hat, mir das Leben wieder zu schenken, auch wenn ich sterbe. Das ist Christentum. Und das finden wir in keine andere Religion. Wir wollen jetzt eine kleine Pause anlegen und dann machen wir weiter. Eure Sünden verbergen sein Angesicht von euch, dass ihr nicht gehört werden. Das heißt, in dieser Aussage finden wir dieses Grundproblem der Menschheit so dargestellt. Denken wir, dass hier wir Gott sagen können, das ist Gott. Und dass wir hier unten, machen wir so auch einen. Das ist der Mensch. Und die Bibel sagt, dass eigentlich die Trennung zwischen uns und Gott, ist ein bisschen dünn, mein Stift, muss ich versuchen, ein bisschen stärker zu machen, heißt Sünde oder Verschuldungen. Sünde oder Verschuldungen. Das ist das, was die Trennung zwischen uns und Gott verursacht. Und die Sache, die Antwort, die wir suchen, ist, wie können wir wieder diese Trennung überwinden? Weil unsere Probleme sind die Folgen von dieser Trennung. Und in der Bibel finden wir folgende Aussage im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Hier steht wie folgt. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas, der ungläubige Thomas. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn der Mensch zu Gott kommen möchte, braucht ein Weg. Und diesen Weg heißt gemäß der Bibel Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir hatten schon gelesen, dass Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, der wird leben. Und wir hatten gelesen auch, dass alle unsere Sünden kann Jesus Christus vergeben. Aber wenn ich zu Gott kommen möchte, damit ich die Lösung meiner Probleme bekomme, brauche ich der Dienst Jesus Christus. Ich bin der Weg. Wenn ich weiterlese im 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1, sagt hier der Apostel Johannes zu allen Menschen, die ihm hören möchte, weil der Brief ist nicht adressiert, wie die Briefe des Paulus, die zum Beispiel an die Römer, an die Korinther, an die Epheser, an die Kolosser oder anderen geschrieben ist, nicht wahr? Sondern Johannes schreibt seinen Brief, den ersten Brief, ohne eine Adresse zu nennen, an wem er diesen Brief schickt. Und er schreibt hier, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Ich muss angeschlossen werden. Über den anderen Mikrofon. Also, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünde, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Mit anderen Worten, die Lösung der Probleme der Welt sind in Jesus Christus zusammengefasst. Die Lösung meiner Probleme sind auch in Jesus Christus. Nur Jesus Christus kann die Ordnung der Dinge so ändern, dass ich zuerst persönlich glücklich werden kann. Und dieses Angebot gilt nicht nur für mich, gilt für die ganze Stadt Bonn und für die ganze Welt. Er kann das Problem der Sünde lösen. Er kann das Problem lösen, indem uns Adam gelassen hat. Also, es wäre gut, dass wir ihn in seinem Dienst oder seinem Dienst in Anspruch nehmen würden. In den 1. Timotheusbrief, sagt Paulus wie folgt, Kapitel 2, Vers 5, denn es gibt ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu, sagt Paulus, bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Das heißt, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Jesus Christus. Und hier sind wir wieder konfrontiert mit einem Thema, das wir gestern zum Teil untersucht haben. Wir haben eine Sache gelesen in Philipper 2, dass Jesus Christus sich erniedrigt hat und Mensch wurde. Und dass er auch erhöht worden ist von Gott. Erhöht worden ist von Gott. Er wurde Mensch und er starb am Kreuz als Mensch. Aber wir hatten auch gelesen gestern, dass Jesus Christus, bevor er sich erniedrigt hatte, Gott gleich war. Und mehr noch, die Bibel sagt uns, und das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 1, Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. dieselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nicht gemacht, was gemacht ist. Also es ist interessant, dass die Bibel sagt uns hier, dass das Wort eigentlich das Verb, so musste man es wörtlich übersetzen, ist das Wort Logos. Und Logos ist Tatwort. Tatwort. Also das handelt. Das handelnde Wort. Das Wort ist eigentlich für uns eine gedruckte Form oder eine gesprochene Form. Aber das ist das handelnde Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. War. Interessant, dass hier der Begriff war verwendet ist. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nicht gemacht, was gemacht ist. Und Vers 14 steht, und das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes von Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, die Bibel sagt uns, dass der das Wort als das Wort bezeichnet wird, vom Anfang an mit Gott existiert hat. Und dass das Wort der Schöpfer des Universums ist. Alle Dinge wurden durch das Wort gemacht. Und ohne ihm ist nicht gemacht, was gemacht worden ist. Und die Bibel sagt uns außerdem, dass dieses Wort Fleisch wurde. Fleisch wurde. Oder wie im Philippa steht, wurde Mensch gleich. Erniedrigte sich und kam in unsere Höhe, um uns zu verstehen, um uns zu helfen. Das wollen wir auch in der Bibel lesen, nicht wahr? Das wollen wir auch in der Bibel lesen, und zwar im Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Ich höre sehr häufig die Aussage, der Herr hat unsere Bruder oder unsere Schwester zur Ruhe gerufen. Wer hat die Macht über den Tod? Der Herr Satan. Jesus Christus sagt nicht, ich bin die Auferstehung und der Tod, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird er leben. Deswegen ist Jesus Christus also gekommen, um die Macht zu brechen über dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und hier sind wir mit etwas anderes konfrontiert. Eigentlich der Tod ist durch Adam gekommen. Aber Adam fiel in eine Falle, in dem er falsch reagierte. Und deswegen alle Menschen sterben. Wer hat die Gewalt über den Tod? Satan. Wer hat ihm die Macht genommen? Jesus Christus. Und deswegen ist er gekommen, um das Problem des Todes, das Problem der Sünde und das Problem der Sinnlosigkeit einmal, ein für alle Mal zu beenden. Ich kann hoffen in Bezug auf die Zukunft. Ne? Ich kann hoffen, dass Gott die Macht hat, auch wenn ich sterbe, auch wenn ich Staub werde, er kann mich wieder zusammenbauen. Wir können Skeletten aus Plastik machen. Manche Ärzte sind sehr geschickt und machen Ersatzteile für Menschen. Ich habe vor kurzem einen interessanten Bericht gelesen, was ist alles möglich von einem Menschen zu ersetzen. Man kann ein künstliches Herz einbauen. Es gibt schon ein Miniaturherz, mechanisch, das unser Herz unter Umständen ersetzen kann. Ne? Es ist nicht so reif, dass man serienmäßig es bauen kann, aber wir wissen schon, dass man nimmt den Herz eines Toten und man implantiert es in einen lebenden Menschen. Auch die Nieren können ersetzt werden. Ich habe einen Freund, dem wurde eine Leber transplantiert. Das Einzige, was man nicht transplantieren kann bis jetzt, ist Gehirn. Aber interessanterweise, es gibt Menschen mit künstlichen Knochen im Kopf, ne? Mit künstlichen Knochen in den Beinen. Und es gibt sogar interessante Zusatzgeräte, die reagieren auf die elektrischen Impulse unseres Nervensystems und in der Lage sind, sogar einen Handdruck zu geben. Man hat versucht, alle diese metallischen Komponente einen menschlichen Antlitz zu geben und man hat mit entsprechenden Materialien überzogen, so dass ich den Eindruck habe, nur das Problem ist, dass die Hand, was ich empfange, ist eine kalte Hand. Die Temperatur ist noch nicht gelungen. Nur kalte Hände. Und selbstverständlich, es gibt Menschen mit Beinen, aber die haben kalte Füße, sind auch künstlichen Beinen. Der Magen kann man bis zu ein Viertel operieren, ein Viertel Magen kann man lassen. Man kann leben mit einer halben Niere, ich habe drei Viertel. Also, man kann gut leben mit drei Viertel Nieren. Und man versucht, der Mensch mit Ersatzteile zu kompensieren. Aber wenn der Mensch gestorben ist, taugen auch die Ersatzteile nicht. Verstehen wir, liebe Freunde? Deswegen, nur Jesus Christus ist die Antwort. Und die Bibel sagt uns, dass wir haben einen Schöpfer, der die Verantwortung auf sich genommen hat, über den Fehler, das Adam gemacht hat. Adam hat den Fehler gemacht. Das haben wir in der Bibel gelesen. Wer übernahm die Verantwortung über die Fehler Adams? Unser Schöpfer. Also Jesus Christus ist nicht nur unser Erlöser, er war auch vormals unser Schöpfer. Und jetzt verstehe ich die Liebe Gottes. Warum? Weil wir, die Nachkommen Adams, waren wir in dieser ausweglosen Situation ohne unser eigenes Verschulden. Wir werden schuldig gesprochen wegen das, was Adam gemacht hat. Wir müssen sterben wegen dem, was Adam gemacht hat. Wir sind Sünder wegen dem, was Adam gemacht hat. Aber ich habe nicht gewählt, im Adam-Welt geboren zu werden. Das habe ich nicht gemacht. Das heißt, Gott weiß, dass obwohl wir die Schuld Adams tragen, wir sind nicht schuld daran. Wir sind nur die Nachkommen von ihm. und in diese aussichtlose Welt gestellt. Und er wollte uns Hoffnung geben. Und deswegen dieser Schöpfer des Universums wurde Mensch. Und das ist für uns unvorstellbar. Alle heidnischen Religionen kamen zu manchen Überlegungen, dass ein Mensch, wenn er sich sehr gut benommen kann, könnte unter Umständen im Gottespantheon genommen zu werden, da wo alle Götter leben. Herakles zum Beispiel war ein sehr kräftiger Mann und durch das, dem, was er gemacht hat, schließlich kam, wurde vergöttert. Nicht wahr? Auch in der römischen Mythologie, es ist möglich, dass ein Mensch Gott werden kann. Aber nur in der Bibel, es ist möglich, dass Gott Mensch wird. Und wenn ich sehe, wie versuchte Satan am Anfang, uns Menschen zu verführen, ich finde folgende Aussage in der Bibel, im 1. Mose Kapitel 3. Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zum Weibe. Von der Bibel wissen wir, dass die Schlange Satan war. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böses ist. Sein wie Gott. Nach welchem Bild wurde der Mensch geschaffen? Nach Gottes Bild. Was hat Satan die Frau überzeugt? Dass sie eigentlich gar nicht Gottes Bild war. Du wirst erst Gottes Bild sein, wenn du Gott ungehorsam bist. Dann wirst du wie Gott sein und wissen, was gut und böses ist. Versuche zu sein wie Gott. Und was hat Jesus, was für einen Weg hat Jesus uns gezeigt? Versuche, den Menschen zu dienen. Und er hat sich so erniedrigt, dass er sein Leben für uns gab. Ein ganz anderen Weg. Ein ganz anderen Weg als die Idee des Fortschritts. Nein, wenn ich Erfolg haben möchte, muss ich mich auch erniedrigen. Sei so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern erniedrigte er sich selbst und nahm Knechtgestalt an. Die Worte von Philipper Kapitel 2, das wir gestern gelesen hatten. Verstehen wir? Und weil Christus sich erniedrigt hat, hat ihm Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und deswegen, wenn wir diese Aussagen hier untersuchen, wir finden viele andere biblische Stellen, die uns sagen eindeutig, dass ohne Christus keine Lösung für unsere Probleme gibt. Lesen wir Hebräer Kapitel 7, Vers 25. Hebräer 7, 25. Hier steht, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und betet für sie. Und weiter, wenn wir im Kapitel 2 lesen, Kapitel 2, nachdem wir das gelesen haben, dass Jesus Christus Mensch werden musste, damit durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der die Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, sagt Vers 15 bis 17, nicht wahr? Und die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten, denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams, das heißt die Kinder des Glaubens, nimmt er sich an. Daher musste er in allem seinem Bruder gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Warum kann mir Jesus Christus helfen? Weil er meine Probleme als Mensch versteht. Er war Mensch. Er lebte als Mensch. Er starb als Mensch. Er kann mir in alle Augenblicke des Lebens halt so helfen. Weil er ist in allem versucht worden, wie wir, sagt Hebräer Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und damit ich Zugang zu dem Thron der Gnade habe, habe ich nur einen Weg, Jesus Christus. Und diesen Weg beschreite ich in dem Augenblick, wo ich mein Leben mit Christus durch die Taufe verbinde. Ich mache die Erfahrung des Lebens, des Todes und der Auferstehung mit ihm. Ich bin mit ihm zusammengebunden und lebe nicht ich, sondern Christus lebt auch in mir. Also interessant, ich muss in Christus sein, damit Christus in mir leben kann. Und Christus kann mir dann das Leben wieder schenken. Wir sind etwas weiter in unsere Betrachtung gekommen, aber es ist schon 8:45. Wir haben etwas später begonnen, weil es hat so plötzlich geregnet und die größeren Teil kam etwas später. Aber vielleicht gibt es die eine oder die andere Frage, die ich gerne beantworten würde. Manchmal spreche ich so schnell und dann ist so viel Information in so kurzer Zeit, dass man keine Frage mehr stellen kann. Aber
oder gut erklärt.
Bitte?
Du hast bestimmt so gut erklärt, dass wir keine Fragen mehr haben.
Ach so, das kann auch sein. Das ist also, manchmal gibt es auch keine Fragen. Wenn es
Neues entdeckt hatte, nämlich wie man das Absterben von den biologischen Zellen ausbremsen kann. wo schon einige Wissenschaftler sich die Hoffnung machen, dass der Mensch in Zukunft ewig leben wird.
Das Problem ist, wer bezahlt die Rente?
Dann vielleicht bleiben alle 20-jährig, dann wer bezahlt die Ausbildung?
Das heißt, wir haben schon mehrmals solche Nachrichten gehört, dass man dachte, dass man doch einen Weg gefunden hätte, wie der Alterungsprozess einmal stoppen kann. Es gibt bestimmt so 15 Mal, ist diese Nachrichten in den Zeitungen gekommen. Bis jetzt aber alle Hoffnungen, die wir diesbezüglich hatten, haben sich als trügerisch erwiesen. Das heißt, plötzlich sagte jemand, so wie diesen koreanischen Wissenschaftler, die meinte, doch etwas Großartiges entdeckt zu haben, um wie man etwas entstehen konnte, und bekam 30 Millionen Dollar für sein Institut, damit es weiter ausbauen konnte, bis es schließlich herausgefunden wurde, dass alles war nur eine Täuschung. Und für die Koreaner war fürchterlich, das mitzuerleben, weil dieser Mann war der Nationalstolz des Landes. Ne? Es ist interessant, zum Beispiel in dem Senckenberg-Museum in Frankfurt, es gibt eine sehr interessante Ausstellung von Fossilien. Diese Fossilien sind meistens entnommen auf der Messelgrube, die südlich von Frankfurt ist, etwa 20 Kilometer südlich von Frankfurt. Und es ist eine Vitrine, die wenig Beachtung hat, aber die mich persönlich interessiert hat. In dieser Vitrine werden ausgestellt, ist nicht eine sehr große Vitrine, es gibt also Riesen, Dinosaurier, die ausgestellt sind, auch Mammuts und andere Sachen. Aber in dieser Vitrine gibt es Fälschungen, die das Senckenberg-Museum gekauft hat, wo man dachte, dass man doch eine verlorene Kette gefunden hätte, um zu beweisen, dass die Arten eine Entwicklung hat. Eine der berühmtesten Fälschungen kam nur vor etwa 2 Jahren durch. In National Geographic Magazine wurde veröffentlicht eine lange wissenschaftliche Abhandlung von einem amerikanischen Wissenschaftler, die in China gefunden hätte, die Reste von einem, sagen wir so in eine sehr einfache Sprache, die Reste von einem Tier, die aus einem Brathähnchen und einem Eidechse bestand. Ne? Das heißt, eine Mischung zwischen Vogel und eine Art Reptilien, ein Eidechse, sagen wir, damit es einfach verstanden wird. Und National Geographic Magazine veröffentlichte mit großem Tamtam als eine Errungenschaft der Wissenschaft, endlich werde der Beweis erbracht, dass es tatsächlich diese Entwicklung aus den unteren Sorten entstanden wäre. Etwa 11 Monate später wieder einen dicken Bericht in National Geographic. Und da wurde gesagt, dass der Professor, der das untersucht hatte, genau das geschah das Gleiche mit dem anderen Professor, der die Tagebücher Hitlers dachte entdeckt zu haben. Hier war eine Fälschung von Kujau, die Tagebücher von Hitler. Damals war da bei der National Geographic, das ist vor einem Jahr, ungefähr 1,5 Jahre erschienen, die Fälschung war von einem Chinesen, der Spezialist in Antiquitäten war. Er hatte fast perfekt eine Fälschung von 2 verschiedenen Tieren gemacht und für viele Tausende von Dollar an ein Museum in Amerika verkauft.
Glauben, dass Gott uns geschaffen hat, dass er auferstanden ist und wir auch,
dann fällt ja auch das Bereich der Heilungen rein. Da kann er ja auch ein krankes Organ heilen.
Selbstverständlich kann.
Das spielt in unserer gemeinen Freikirche nicht so eine große Rolle. Warum?
Ich glaube, es spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass jemand geheilt werden kann. Ich habe das selbst gesehen. Es ist nicht eine Sache, dass man mir erzählt hätte. Ich habe selbst gesehen, wie jemand in eine sonderbare Art und Weise geheilt wurde. Vielleicht eine kurze Erzählung. Vor einigen Jahren, ich kam jedes Jahr von Chile und hielt ich eine Kurzbibelschule hier in Deutschland. Und meine Frau war im Chor und in dem Chor war auch ein Bruder und dieser Bruder war Diabetiker, ich bin auch Diabetiker, vom Beruf aus. Und dieser diabetische Bruder bekam eine Entzündung im Fuß und diesen Fuß musste demnächst amputiert werden. Man hat den Fuß operiert, man hat alles versucht, um den Fuß zu retten, aber war nicht mehr möglich, etwas zu machen. Und man hatte den Tag der Operation festgelegt und ich bin immer jemand, der ungern Kranken besucht hat. Als ich noch nicht krank war, habe ich ungern Kranken besucht, muss ich das gestehen. Aber meine Frau immer hatte so ein Herz für Kranken. Sie hat mich immer geschleppt, komm mit, wir wollen den Bruder so und so besuchen. Und schließlich mit meiner Frau muss man einverstanden sein. Ist ein Bestandteil einer Ehe, dass man nachgibt. Ne? Besonders wenn es sich um eine gute Sache handelt. Und ich konnte, wenn ich das Evangelium verkündige, ich konnte mich nicht weigern, so einen Kranken zu besuchen, nur weil ich etwas gegen Kranken hatte. Und später wurde ich selbst krank und da war ich sehr dankbar, dass mir einige Leute besucht haben und seitdem besuche ich auch gern. Aber verstehen wir, es ist ein Teil meiner Erfahrung. Ich habe Kranken nicht gerne besucht. Ich habe vermieden, weil ich habe immer gedacht, also schließlich, ich selbst kann ich vielleicht das Wort Gottes sehr gut verkündigen, aber ich habe nicht die Gabe, einen Kranken zu heilen. Ne? Man muss seine Gaben erkennen. Und ich dachte, ich habe einige Gaben schon, aber die Gaben, einen Kranken zu heilen, das war mir zu viel. Ne? Aber man muss nicht denken, dass ich diese Gabe haben muss, sondern man muss vielmehr denken, dass Gott die Macht hat, das zu machen. Ne? Man muss hier unterscheiden zwischen natürlichen Gaben und Fähigkeiten, die wir haben, und die Macht Gottes, die manche Barrieren überspringen kann. Wir sind zu diesem Bruder gegangen. Und das Erste, was ich merkte, ist, dass er sich falsch ernährt. Für einen Diabetiker falsch. Er war Diabetiker Typ 2b und ich habe sofort gemerkt, er macht einige Sachen, was nicht stimmen. Er wird sehr schnell sterben, wenn er so weitermacht. Und ich hatte ein Gerätchen, wo man sich messen kann. Ich habe den Gerätchen mit manchen Probestreifen geschenkt. Und selbstverständlich, Blutzuckerwerte waren sehr hoch. Und der Mann machte nichts und mehr noch, hat alles gegessen. Man weiß, ein Diabetiker muss aufpassen, wie viel er isst und was er isst. Das ist eine lebenswichtige Regel. So, ich begann zuerst, indem ich versuchte, ihm darauf hinzuweisen, einen kleinen Kurs, wie sollte man einen Diabetiker behandeln. Sprechen. Aber damit war das Problem seines Fußes nicht gelöst. Ich wusste, ein Diabetiker bekommt zuerst einen Fuß ab, danach den zweiten, danach einen Arm, danach dem anderen, dann verliert er ein Auge und schließlich wird er beerdigt. Ja, das ist ungefähr die Folge, wenn man es nicht rechtzeitig handelt. Und der Mann war ganz ruhig. Ich werde mein Bein verlieren. Ich werde Ich sollte jetzt am Montag operiert werden, aber es war eine Infektion in der Operationssaal entstanden und wurde die Sache eine Woche verschoben. Aber mein Bein muss amputiert werden. Ich sah den Fuß, und ich bin kein Arzt vom Beruf, aber schon vom Sehen her. Ich war überzeugt, hier ist nicht viel mehr zu machen. Aber meine Frau sagte, du kannst Gott beten dafür. Und ich musste jetzt beweisen, dass ich glaubte. Ne? Und ich war aber überzeugt, ich habe nicht die Gabe, jemanden zu heilen. Also, was nützt mir mein Gebet, wenn ich nicht glaube? Und plötzlich habe ich mich erinnert, aber ich glaube doch, dass Gott Toten auferwecken kann. Also das wäre doch kein Problem, dass der liebe Gott das tut. Nun, das muss der Mann glauben, der dieses Leiden hat. Nicht nur ich, er muss das glauben. Weil ich kann sehr gläubig sein, aber wenn der Mann das nicht glaubt, wird bei ihm nicht passieren. Und ich habe mich erinnert, dass bei Schwester Weiter einmal gelesen hatte, dass Wunden geheilt werden können, wenn wir Kohlekompressen verwenden. Ich hatte es irgendwo gelesen, habe ich das erwähnt und habe ich gleichzeitig aber auf die Macht des Gebetes aufmerksam gemacht. Und diese Familie hat sich vorbereitet. Wir haben gebetet und diese Familie hat sich vorbereitet. Das war Sabbatnachmittag und ich musste am Sonntag nach Santiago fahren, weil am Montag musste ich nach Deutschland fliegen. Also ich hatte keine Zeit, mich mehr um den Mann zu kümmern. Also ich bin am Sabbatnachmittag hingegangen, haben wir gebetet und wir haben gesagt, die Familie soll sich vorbereiten, auch eine gute Ernährungsumstellung machen und fasten und Gott bitten, dass der Fuß dieses Mannes geheilt wird. Und schließlich, sagte ich, verliert man nichts, weil wenn es nicht funktioniert, man wird ihm sowieso den Bein amputieren. Dachte ich. Aber dann dachte ich, nee, Moment, du denkst falsch, so kannst du nicht an Gott vertrauen. Du musst vertrauen, dass der liebe Gott diesen Mann helfen kann. Aber ich bin nach Deutschland geflogen. Am nächsten Tag hatte ich gleich einen Vortrag. Und selbstverständlich, wenn man eine Nacht, 18 Stunden auf dem Flug ist, ist man nicht so ausgeruht. Aber ich hatte keine Zeit, nach Hause zu fragen. Es vergingen einige Wochen, bis ich wieder auf die Idee kam, Moment mal, was ist aus diesem Mann geschehen? Und habe ich meine Frau gerufen. Und meine Frau sagte mir, ja, er war in der Gemeinde und hat ein Zeugnis gegeben, wie sein Bein plötzlich geheilt wurde. Und als er zum Arzt ging, eine Woche danach, als er dieses Bein amputiert werden musste, der Arzt öffnete, weil es war alles verbunden, öffnete den Fuß und sagte, nee, dem anderen. Und dann sagte, aber hatten Sie nicht ein Bein, der amputiert werden musste? Ja, sagte der Mann. Und was haben Sie gemacht? Der Bein war gesund. Und 2 Monate später, als ich von Deutschland zurückkam, habe ich den Mann auf der Straße getroffen. Mein Koffer war kaputt gegangen. Ein Teil war amputiert von meinem Koffer. Und ich habe meinen Koffer zur Reparatur gebracht, weil in Chile repariert man noch Koffer. Ne? Man schmeißt nicht alles weg. Wir haben noch keine Wegwerfgesellschaft. Obwohl, das beginnt sich schon an zu entwickeln. Und ich habe meinen Koffer zur Reparatur gebracht und finde ich den Mann auf der Straße. Und frage ich ihn, ja, was ist aus dem Bein geworden? Ja, sagte und erzählte mir die Geschichte. Sie hätten gefastet, gebetet und er hätte begonnen, sich dann richtig zu ernähren. Er hätte meinen Ratschlag gefolgt, hätte alles gut gewaschen, diese Kohlenkompressen gemacht. Und 3 Tage später waren alle Wunden geheilt und sein Bein brauchte nicht amputiert zu werden. Ne, das ist. Bitte?
Wie traurig für den Chirurgen.
Der Chirurg, selbstverständlich. Aber die bekommen sowieso ein Gehalt vom Staat, also die bekommen kein Geld mehr, wenn sie ein Bein operieren oder nicht. Das ist. War nicht so traurig. Er war nur erstaunt, weil so etwas, sagte der Arzt selbst, und das hat er schriftlich gegeben, hatte er noch nie gesehen. Noch nie gesehen, dass ein Bein, das eigentlich amputiert werden muss, regenerieren kann. Und das ist eine unter vielen Geschichten, die ich kenne. Das andere habe ich erlebt in der Schweiz. Und in der Schweiz kann man nicht von Täuschung sprechen. In der Schweiz könnte man sagen, gut, in Chile kann alles Mögliche passieren, das ist weit genug, niemand kann das überprüfen. Aber in der Schweiz geschah etwas Sonderbares. Ich bin Pastor einer gemischten Gemeinde. Es besteht aus Menschen aus verschiedenen Nationalitäten. Es gibt so 50 Schweizer, aber die Mehrzahl, die aber Spanisch oder Portugiesisch sprechen. Und es gibt auch Lateinamerikaner, die auch Spanisch oder Portugiesisch sprechen. Die kommen aus 18 verschiedenen Ländern. Und ich muss sehen, dass die Leute eine der beiden Sprachen verstehen. Und es gibt auch eine Gruppe von etwa 55 Personen, die sich jetzt extra versammelt, die kommen alle aus Angola, die sprechen alle Portugiesisch auch. Aber sie verstehen auch Spanisch, weil in der Schweiz gibt es spanischen Fernsehen, aber kein portugiesischen Fernsehen. So, die Leute, Portugiesisch und Spanisch ist so wie Sächsisch und Deutsch ungefähr. Ähnlich. Also man kann es verstehen, wenn man sich Mühe macht. Und da war ein junger Mann, 21 Jahre alt, mit einem Gehirnkrebs. Und ich wurde gerufen, ich war gerade aus Chile gekommen, weil wir waren gerade, also wir waren noch im Umzug. Und ich habe mich etwas mehr Zeit genommen, um den Mann zu besuchen. Mir wurde aber gesagt, der junge Mann stirbt in den nächsten 14 Tagen. Man muss ihn dringend taufen und ich musste jemanden suchen, der ihn tauft. Und ich musste eine Taufstelle suchen und so weiter. Und danach den jungen Mann besuchen und sehen, wie es mit ihm war. Und ich habe mich etwa so 3 Tage, bis ich alles gelöst hatte, weil es hatte keinen Sinn, dass ich zu ihm gehe. Und wenn ich kein Taufbecken habe, kann ich nicht Hoffnung wecken, wenn ich nicht das erfüllen kann. Und musste ich eine Gemeinde mit Taufbecken, weil es war mitten im kalten Winter. Und das geht nicht einfach, dass ein Kranken man rausholt und in einen kalten Nebenfluss vom Rhein tauft. Das ging es nicht. Das war in Olten. Und ich komme mit einer angolanischen Schwester zu diesem jungen Mann im Krankenhaus. Und es kommen mir 3 Krankenschwestern entgegen. Und als sie hören, dass ich komme, sie sagen, möchten Sie, dass wir den Professor holen? Und die 3 rennen, um den Professor zu holen. Ich wollte nicht unbedingt den Professor, ich wollte nur einen Arzt haben, der den jungen Mann Erlaubnis gibt, aus dem Krankenhaus herauszugehen, damit er getauft wird. Das war der Sinn, das Ziel meines Besuches. Und der junge Mann in der Zwischenzeit, und das wusste ich nicht, wurde operiert. 3 Tage zuvor wurde er operiert und er hatte einen Tumor so groß wie ein Hühnerei im Gehirn, die auch der Augennerv kompromittierte. Nicht wahr? Und selbstverständlich, diesen Tumor wuchs und verursachte unwahrscheinliche Schmerzen im Gehirn. Du kannst denken, dieser Tumor wächst und drückt gegen die Gehirnmasse. Und der Junge hat geschrien und man hat Morphium, alles Mögliche gegeben und nichts hat funktioniert. Und die Ärzte kamen auf eine Idee. Wir machen ein kleines Loch durch den Mund, weil damit wird die Gehirnmasse nicht verletzt, und versuchen wir, einen Teil von diesem Tumor herauszuholen. Und der junge Mann hatte Metastasen im Körper gehabt, sichtbare Metastasen im Gesicht. Wir versuchen, diesen Tumor etwas zu verkleinern, damit, wenn er stirbt, nicht so viele Schmerzen hat. Das heißt, die Ärzte waren überzeugt, und so steht in dem Bericht, dass er in den nächsten 14 Tagen oder 4 Wochen sterben würde. Und sie haben das, eine Bohrung durch den Mund gemacht und einen Teil dieses Tumors entfernt. In der Zwischenzeit, die Geschwister der angolanischen Gemeinde hatten für diesen jungen Mann gebetet. Ich habe nicht gebetet, also bin ich nicht schuld daran. Das möchte ich von vornherein sagen, nicht wahr? Ich habe an diese Sache, weil ich war gar nicht da, ich war zuerst gekommen. Ich wollte nur das andere Problem lösen. Und die angolanischen Geschwister haben für ihn gebetet und gefastet. Und nachdem er operiert worden ist, 2 Tage später, er stand auf, und als ich kam, er saß neben dem Bett, als ob es nicht geschehen wäre. Und ich komme zu ihm und sage, ich habe gehört, dass du sehr krank bist und dass dein Leben vielleicht nicht so lange dauern wird. Wie fühlst du dich? Und er sagte mir, Pastor, ich werde nicht sterben, ich habe nicht die Absicht zu sterben. Ich fühle mich gut. Ich konnte ihm nicht glauben. Ne? Also, wie konnte er sich gut fühlen, wenn mir alle Leute gesagt haben, er liegt am Sterben. Und der Bericht sagte auch, dass er am Sterben war. Nein, sagte, ich fühle mich wohl. Ich sagte, aber es kam die Nachricht nach Zürich, dass du getauft werden möchtest. Und ich habe alles vorbereitet für deine Taufe jetzt am 15. Februar. Nein, sagte, können Sie ruhig das liegen lassen. Ich werde am 1. März mit den anderen getauft. Weil am 1. März hatten wir eine Taufe vorbereitet. Also brauchen Sie nicht, sagte ich. So schnell ist es nicht. Ich fühle mich wohl. In der Zwischenzeit kam der Professor. Der Professor begann mich an, Fragen zu stellen, die mir sehr komisch vorkamen. Fragte, woher kommen diese Leute? Warum sind sie in der Schweiz gekommen? Ich habe erzählt, dass diese Leute Adventisten waren in Angola und da ein Krankenhaus gibt. Und diese Leute sind meistens in der Nähe dieses Krankenhauses und dort haben sie unsere Botschaft kennengelernt. Sie sind in der Adventgemeinde getauft. Als der Bürgerkrieg da begann, sie wussten nur ein Land, weil ein Schweizer Arzt hatte dieses Krankenhaus gebaut. Also die Schweiz, und deswegen wäre sie in der Schweiz gekommen. Und um was glauben die Adventisten? Aber das war nicht mein Thema. Ich wollte fragen, wegen ob den Patienten ich taufen darf oder nicht. Aber ich habe ihm erklärt auch, was wir als Adventisten glauben. Und nachdem er einige Male den Kopf geschüttelt hat, ich habe gedacht, irgendetwas stimmt hier nicht. Und jetzt sagt er mir, wissen Sie, ich möchte Ihnen etwas sagen, das ist mir sehr unangenehm. Aber wir hatten eine Diagnose erstellt, dieser junge Mann lag am Sterben. Und kamen diese Leute hier, und sie haben gebetet. Und sie haben nicht nachgelassen. Wir haben ihn operiert, aber wir wussten davon, er wird weiter leben, ein paar Wochen, aber er wird sterben. Aber als wir am nächsten Tag kamen, merkten wir, dass er keine äußere Metastase mehr hatte. Und selbstverständlich, wir haben sofort ihn nochmal untersucht und das sind alle Ergebnisse. Der junge Mann ist gesund, hat nichts. Ich bin Wissenschaftler, ich kann es Ihnen nicht erklären, warum so geschah. Aber wenn es einen Gott gibt, der hat ihm geholfen. So, ich glaube, die Zeit ist schon weit vorangeschritten.